Wir sind gerade mitten in der Predigtreihe Gottesplan, kein Zufall. Und wir versuchen, den roten Faden, der durch die ganze Bibel sich schlängelt, zu entdecken und den zu verfolgen. Und in den letzten drei Predigten haben wir uns die ersten drei Seiten ungefähr der Bibel angeschaut. Also so viel. Und heute machen wir die nächsten 683 Seiten. Ich wollte es euch ersparen, den Predigttext vorzulesen komplett. Das hätte ein bisschen länger gedauert. Das heißt, ihr bekommt heute einen Crashkurs Altes Testament. Und der Grund, warum wir uns für manche Kapitel ganz viel Zeit nehmen und für andere viel weniger, ist, dass wir zum einen nicht so viel Zeit haben, aber zum anderen auch, dass nicht alles in der Bibel gleich wichtig ist. Also alles ist wichtig, aber nicht alles ist gleich wichtig. Und das ist eine wichtige Info. Und diese ersten drei Kapitel der Bibel, die sind absolut grundlegend. Also ohne diese Grundlage kann man den Rest der Bibel nicht verstehen. Es wäre so, wie wenn man von Herr der Ringe nur die letzte Szene sieht, wo Frodo mit dem Ring am Feuer des Schicksalberges steht und Gollum kommt und beißt ihm den Finger ab und fällt dann mit dem Ring ins Feuer. Und wenn man nicht weiß, was der Schicksalsberg bedeutet, was es mit dem Ring auf sich hat und die ganze Vorgeschichte nicht kennt, dann macht die Szene null Sinn. Da kann man höchstens sagen, schade um den schönen Ring. Der stand Frodo so gut. Und schade um den Finger. Ich hoffe, dass der wieder gut verheilt. Ja? Aber darum geht's ja eigentlich nicht in der Geschichte. Und genauso ist es mit der Bibel. Und wenn wir dann zum Höhepunkt der Bibel kommen, nämlich zu der Geschichte mit Jesus, werden wir das völlig missverstehen, wenn wir nicht die Vorgeschichte kennen. Wir werden nicht verstehen, worum es bei Jesus geht, wer er war, was er wollte, was sein Tod und seine Auferstehung heißen. Und deshalb schauen wir uns jetzt nochmal kurz an, wie weit wir in der Geschichte gekommen sind. Wir haben uns drei Dinge angeschaut bisher. Einmal der Anfang vor dem Anfang. Das ist also hier, wir haben hier so eine schöne Skizze, die wir vervollständigen im Laufe der Predigt. Und hier ist der Anfang und dort ist das Ende. Und der Anfang vor dem Anfang, das ist die Zeit, wo nur Gott da war und nichts anderes. Bevor es irgendetwas anderes gab. Gott war aber nicht einsam, sondern Gott ist ein komplexes Wesen. Das heißt, er hat in sich selbst Beziehungen, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese Gemeinschaft von Personen ist so perfekt und die ist so harmonisch, dass diese drei Personen eine unzertrennliche Einheit bilden. Das heißt, einer kann nicht ohne die anderen existieren. Und Christen nennen das die Dreieinigkeit. Das heißt, Gott hat das Universum inklusive der Menschen geschaffen und als er das gemacht hat, hat er nicht zum ersten Mal mit Beziehungen experimentiert. Ach, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert, eine Beziehung zu haben. Nee, er hatte schon immer Beziehungen in sich selbst. Und er hat uns auch nicht erschaffen, weil er irgendwie einsam war und Gemeinschaft brauchte, sondern er hatte das alles schon selber. Er wollte das Glück und die Erfüllung seiner eigenen perfekten Gemeinschaft sichtbar machen und teilen. Das war also der Anfang vor dem Anfang, diese perfekte Gemeinschaft in Gott. Und dann sind wir zweitens zum perfekten Anfang selbst gekommen, wo Gott eine vielfältige Welt erschafft. Hier geht's also los mit der Schöpfung. Eine vielfältige Welt, in der alles gut ist und der Mensch sehr gut. Und der Mensch hat ein ungestörtes Verhältnis zur Schöpfung. Er sollte sie bebauen und bewahren. Er hatte ein hundertprozentiges Vertrauensverhältnis zu seinen Mitmenschen, ohne Scham, ohne Angst. Und er hat einen direkten Draht zu seinem Schöpfergott. Und der Mensch hatte maximale Freiheit, sich zu entfalten, alles in dieser Welt zu genießen und zu entdecken und sich zu entwickeln. Aber statt das zu machen, hat der Mensch sich entschieden, die einzige Grenze, die ihm gesetzt war, zu übertreten, und zwar die Grenze zwischen Menschsein und Gottsein. Der Mensch wollte selbst Gott sein, dachte, er weiß selber, was für am besten für ihn ist, was gut ist und was falsch ist. Und er hat also gegen Gott rebelliert, er hat nicht auf Gottes bekannte Stimme gehört, die er schon kannte, von der er nur Gutes erlebt hatte, sondern er hat auf diese mysteriöse, unbekannte Stimme der Schlange gehört, für die es eigentlich keine Vertrauensbasis gab. Und das hat dann dazu geführt, dass wir zum totalen Chaos gekommen sind. Hier ist diese Absturzlinie ins Chaos. Denn was dadurch passiert ist, ist, dass Misstrauen, Angst, Schuld, Scham, Leid, Schmerz, Machtmissbrauch, Frust und Tod in die gute Schöpfung gekommen sind, um nur einige zu nennen. Das Verhältnis von Mensch zu Gott, von Mensch zu Mensch und von Mensch zur Schöpfung ist aus dem Lot geraten. Und wir erleben heute täglich in unserem persönlichen Leben und auch in den Nachrichten, wie sich das anfühlt. Das heißt, bis hierhin, bis zu diesem Punkt, wo es ins totale Chaos stürzt, erklärt uns die Bibel zwei Dinge. Erstens erklärt sie uns, warum die Welt so zerbrochen ist, wie sie ist. Warum sie sich so anfühlt, wie sie sich anfühlt. Und zweitens erklärt uns diese Geschichte bis jetzt, warum wir uns nach einer heilen Welt sehen. Wenn die Welt schon immer so kaputt war, wie sie ist, warum haben wir uns im Laufe der Evolution nicht daran gewöhnt? Warum sind uns Menschenrechte und Gleichberechtigung und Gerechtigkeit am anderen Ende der Welt so wichtig, obwohl das gar nichts mit uns zu tun hat? Und die Antwort der Bibel ist, unsere Intuition, unsere Sehnsucht, unser Gerechtigkeitsempfinden, das kommt daher, dass wir ursprünglich für diese perfekte Welt geschaffen waren. Und das erklärt diese innere Spannung, die wir haben zwischen Traum und Trauer, zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Aber wenn eine Erklärung alles wäre, was die Bibel uns bietet, dann würde ich jetzt nicht hier stehen. Weil so wichtig es ist für uns Menschen, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wo kommen wir her, was ist das Problem mit der Welt? Wir brauchen mehr. Wir brauchen nämlich Hoffnung. Wir brauchen eine Aussicht auf Besserung. Wir brauchen Lösungsansätze. Wir brauchen eine Antwort auf die Frage, was jetzt? Und jede Weltanschauung, die uns nicht eine Antwort auf diese Frage bieten kann, die uns nicht eine Hoffnung bieten kann, die nimmt uns einen Teil unserer Menschlichkeit. Denn Mensch zu sein bedeutet immer auch zu hoffen. Und darum wird es jetzt im nächsten Abschnitt dieser Geschichte gehen, in den nächsten 683 Seiten. Wir haben gesehen, dass die Wurzel all unserer spirituellen, unserer psychischen, unserer sozialen und unserer physischen Probleme die Entfremdung von Gott ist. Dass der Mensch sich von Gott losgesagt hat. Und er hat sich und seinen Verantwortungsbereich damit von der Quelle des Guten abgeschnitten, von Gott selbst. Es ist wie bei unserem Sonnensystem. Also der Grund, warum alle unsere Planeten und die Erde so schön in geordneten Bahnen kreisen, ist, dass wir eine richtig tolle Sonne haben, die mittendrin ist. Und diese Sonne, die ist so groß, die hat so eine große Masse, dass sie alle anderen Dinge anzieht und die in geordneten Bahnen laufen. Stellen wir uns jetzt mal vor, wir würden vor einem Moment einfach mal die Sonne da rausnehmen und würden da jetzt den Planeten Pluto hinsetzen an die Stelle. Viel, viel kleiner. Was passieren würde, wäre, dass alle Planeten aus ihren Bahnen rausfliegen und unser Sonnensystem in ein totales Chaos stürzt und wir alle sterben. Warum? Weil der Pluto hat eine viel zu kleine Masse. Der kann die anderen Planeten, die größer sind, nicht auf den Bahnen halten. Der hat keine Anziehungskraft. Und genauso ist es mit Gott. Gott ist der Mittelpunkt, das Zentrum der Realität. Alles hängt von ihm ab. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas anderes nehmen und an die Stelle von Gott setzen, dann fällt die Welt auseinander. Weil nichts ist so groß und so perfekt wie Gott, dass es alles erhalten kann. Und deshalb werden wir jetzt entdecken, dass in dieser Geschichte, die jetzt losgeht in der Bibel, Gott bei diesem Grundproblem ansetzt. Das Grundproblem ist, dass Gott wieder ins Zentrum gerückt werden muss, damit die Schöpfung wieder ganz werden kann. Wir können also das Alte Testament so zusammenfassen, dass Gott sich wieder ins Zentrum vom Leben seiner Menschen rücken will. Er will die zerbrochene Beziehung wiederherstellen. Aber das Wort Beziehung, was Christen sehr, sehr viel benutzen, ist ein bisschen allgemein. Also mich erinnert das immer an meinen Deutschunterricht. Wir sollten da etwas schreiben, und zwar über irgendeinen Gegenstand, zu dem wir eine Beziehung haben. Das konnte irgendwas sein, ein Stein, ein Blatt, ein Cello. Anscheinend hatten wir zu allem irgendeine Beziehung, und wenn es eine Hassbeziehung war. Und die Bibel spricht aber nicht von Beziehung allgemein, sondern sie benutzt viel konkretere Worte. Sie hat eine viel konkretere Vorstellung von, wie diese Beziehung zu Gott aussehen soll. Und das Wort, was die Bibel benutzt, ist Bund. Es geht also um eine Bundesbeziehung. Was genau ist ein Bund? Also ein Bund hat zwei Seiten. Ein Bund hat eine persönliche Dimension und eine formale Dimension. Die persönliche Dimension bedeutet, dass beide Bundespartner, die einen Bund schließen, sich persönlich kennen. Also wenn ich bei eBay irgendwas kaufe und einen Vertrag abschließe, dann kenne ich meistens den Verkäufer nicht und er mich nicht. Und wir schließen nur deswegen einen Vertrag ab, weil wir eine Interessensüberschneidung haben. Er will genau das loswerden, was ich zufällig bekommen will. Aber wir haben keine persönliche Beziehung. Das heißt, so ein Kaufvertrag ist kein Bund, weil diese persönliche Komponente fehlt. Wenn ich jetzt eine Liebesbeziehung zu jemandem habe, dann ist die persönliche Dimension da, weil wir kennen uns und wir schätzen uns auch. Aber eine Liebesbeziehung an sich ist auch noch kein Bund. Solange es nämlich kein Versprechen gibt, kein bindendes Gelübde, ist die Aussage, ich liebe dich, einfach ein Ausdruck meines aktuellen Gefühls. Also wenn ich sage, ich liebe dich, dann beschreibt es meinen jetzigen Gefühlszustand. Aber ob ich dich morgen noch liebe oder ob sich das in 10 Jahren noch so anfühlt, darüber mache ich keine Aussage. Aber die Aussage, ich werde dir treu sein, in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheide, das ist was ganz anderes. Das ist ein Versprechen. Und dieses Versprechen, bis in den Tod treu zu sein, das ist wie diese formale Seite vom Bund. Und es ist ein bindendes Versprechen für die Zukunft. Und deswegen wird es auch öffentlich gemacht und wird dann mit einer Unterschrift von Trauzeugen bei der Ehe festgehalten. Es beinhaltet Verpflichtungen, dass man sich treu ist, dass man füreinander sorgt. Und ich habe das bei einigen Freunden beobachtet, die waren jahrelang in der Beziehung. Und als es aber darum ging, dass sie sich entscheiden mussten, verloben wir uns und heiraten wir, dann haben die Männer dann oft kalte Füße bekommen und mussten sich da echt durchringen. Warum? Weil ein Ehegelübde ein viel größeres Maß an Hingabe verlangt, als einfach die Liebesbekundung, ich liebe dich. Und deshalb ist es ausgerechnet diese formale, vertragliche Dimension, die eine Beziehung zur höchsten Form der Liebe macht, nämlich zu einem Bund. Und Gott will nicht weniger als das von uns bekommen und uns auch geben. Und dieser Bund, den Gott mit uns Menschen schließen will, der hat immer 3 Elemente. Der hat eine Vorgeschichte, der beinhaltet eine Verantwortung und dann beinhaltet er auch Versprechen. Das erste ist die Vorgeschichte. Also bei allen Bundesschlüssen in der Bibel geht die Initiative immer von Gott selbst aus. Das heißt, es ist nicht so, dass die Menschen sich überlegen, ach, mir ist langweilig, ich hätte gerne eine Beziehung zu Gott und jetzt rufe ich den mal an, sondern die Initiative geht immer von Gott aus. Und immer und immer wieder ist es Gott, der Menschen überrascht, wenn sie gar nicht mit ihm rechnen. Und das liebe ich übrigens so an Gott. Er taucht plötzlich irgendwo in der Biografie auf. Und vielleicht ist das genau das, was du gerade erlebst. Vielleicht ist das der Grund, warum du heute hier bist. Und ich habe gerade gestern ein paar Geschichten gehört von Leuten, die gesagt haben, also wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass ich an Gott glauben werde und dass ich die Bibel lesen werde und dass ich ein Teil einer Kirche sein werde, dann hätte ich gesagt, du spinnst, nie im Leben. Aber jetzt ist es doch so gekommen. Gott ist nämlich für Überraschungen gut. Und immer wenn Gott auftaucht in unserer Biografie, dann entdecken wir, dass bevor wir ihn irgendwie überhaupt wahrgenommen haben, er schon ganz, ganz viel für uns gemacht hat. Ich habe vor ein paar Wochen einen sehr beeindruckenden Vortrag gesehen von einem Arzt, Anthony Atala heißt er, der forscht seit Jahren daran, menschliche Organe heranzuzüchten. Also der druckt die so mit Zellschicht für Zellschicht, weil es einfach zu wenige Organe gibt auf dem Organspendermarkt. Und was er macht, ist sehr, sehr beeindruckend. Und er hat das erklärt in diesem Vortrag. Und zu diesem Vortrag wurde auch jemand eingeladen, Lukas, der einer der ersten 10 Patienten war, an denen das ausprobiert wurde. Der hat mit 10 Jahren eine künstliche Blase implantiert bekommen. Und davor hatten alle OPs nichts gebracht. Er konnte sich nicht sportlich betätigen, er hatte immer große Schmerzen. Er hatte die Aussicht, lebenslang Dialysepatient zu sein. Und er konnte keine normale Kindheit haben. Dann wurde diese OP gemacht, ihm wurde diese künstliche Blase implantiert durch diesen Arzt. Und danach konnte er wie ein normales Kind leben, konnte alles machen, was er machen wollte und konnte sich super entwickeln. Und die hatten sich 10 Jahre nicht gesehen. Ich weiß noch nicht mal, ob der 10-jährige Lukas damals überhaupt sich viel gemerkt hat oder überhaupt viel mit dem Arzt gesprochen hat. Aber 10 Jahre nach der OP wurde er auch zu diesem Vortrag eingeladen. Und es war ein bewegender Moment, als er dann auf die Bühne kam, um diesen Fremden zu treffen, dem er so viel zu verdanken hatte. Und genauso ist es, wenn wir Gott begegnen. Wenn wir Gott zum ersten Mal begegnen, dann verdanken wir ihm bereits unser ganzes Leben. Gott hat immer schon unermesslich viel für uns getan, bevor wir irgendetwas für ihn getan haben. Und das ist die Grundlage von der Bundesbeziehung. Es geht nie darum, was wir für Gott getan haben, sondern immer darum, was er schon für uns getan hat. Und das ist so entlastend. Das bedeutet, dass es nicht nötig ist, ein guter, ethischer, steuerzahlender, umweltbewusster, mülltrennender, sozial engagierter, gebildeter, immer freundlicher, verantwortungsbewusster, selbstloser, selbstkontrollierter, disziplinierter, vorbildhafter, gläubiger Mensch zu sein, um Gott zu kennen. Boah, ist das entlastend. Nicht deine Vorgeschichte mit Gott ist entscheidend, sondern seine Vorgeschichte mit dir. Nicht deine Voraussetzungen zählen, sondern die Voraussetzungen, die er bereits geschaffen hat. So funktioniert der Bund. Das ist die Vorgeschichte. Der zweite Teil, das ist die Verantwortung. Der Bund mit Gott beinhaltet immer eine Bestimmung, eine Berufung, einen Auftrag. Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der gesagt hat, mir ist es egal, ob mein Leben in dieser Welt einen Unterschied macht. Von mir aus kann mein Leben auch völlig bedeutungslos sein. Ich habe so jemanden noch nicht getroffen. Ich glaube, die meisten Menschen haben irgendwann mal die Frage, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Wofür lohnt es sich denn zu leben und sein Leben einzusetzen? Und welchen Beitrag kann ich leisten für die Gesellschaft, für die Welt? Und es war nie Gottes Plan, dass wir passive, untätige Egoisten werden, die sich nur selbst bespaßen. Sondern Gott wollte, dass wir aktive, produktive Altruisten werden, die anderen dienen. Das heißt, mit dem Bund kommt immer auch eine Verantwortung und eine Verpflichtung. Ein Auftrag, eine Lebensbestimmung, eine Aufgabe. Und das gibt uns auch Würde und das macht das Leben auch spannend. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass diese Verantwortung und diese Verpflichtung, die mit dem Bund kommt, wieder nicht die Voraussetzung ist für den Bund, sondern sie ist eine Folge, die sich ergibt aus dem Bund. Es ist sogar so, dass wenn wir in dieser Bundesbeziehung sind mit unserem Schöpfer, der uns gemacht hat, dass das der beste Ort ist, um herauszufinden, wofür wir unser Leben am besten einsetzen können, damit es wirklich zählt. Also das ist die Verantwortung, die zum Bund gehört. Und das dritte Element sind dann die Versprechen, die in jedem Bund vorkommen. Es ist nicht nur so, dass wenn wir in den Bund mit Gott treten, dass er bereits unglaublich viel für uns getan hat, sondern dass er uns auch unglaublich viel für die Zukunft verspricht. Und damit wir uns nicht missverstehen, er verspricht uns nicht, dass wir reicher, schöner, fitter, gesünder, sexier, älter und glücklicher werden. Wenn ihr das wollt, müsst ihr woanders suchen. Aber er verspricht uns zum Beispiel, nie allein gelassen zu werden. Oder ein erfülltes Leben zu haben. Oder, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dass wir einen neuen Auferstehungskörper haben werden. Dass wir Teil der neuen Schöpfung sein werden, die er hervorbringen wird. Und ich muss sagen, dass ich nirgendwo bessere Versprechen gefunden habe als die und schon gar nicht aus einer zuverlässigeren Quelle. Also, fassen wir das zusammen. Im Bund mit Gott zu leben bedeutet, dankbar zurückzuschauen auf das, was er schon für uns getan hat, aktiv unsere Berufung zum Wohl anderer Menschen auszuleben und dann zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, auf Gottes Versprechen zu bauen. Und das Alte Testament ist die Geschichte davon, wie Gott so einen Bund schließt. Und wir werden uns jetzt drei zentrale Bünde anschauen. Den ersten mit Abraham, den zweiten mit dem Volk Israel und den dritten mit König David. Und wir hören jetzt den ersten.
Der Bund mit Abraham. Dann befahl der Herr Abraham: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden.
Vielleicht habt ihr schon mal von Abraham gehört. Und wenn ihr von ihm gehört habt, denkt ihr wahrscheinlich, boah, das war dieser ganz große Glaubensheld. Aber eigentlich war Abraham ein Otto-Normalverbraucher. Der kam aus der Stadt Ur im heutigen Irak. Der war ganz normal, der teilte die Ansichten seiner Gesellschaft, seiner Kultur. Der hat wie alle anderen an ganz viele Götter geglaubt, nicht an den einen Schöpfergott der Bibel. Und jetzt taucht Gott völlig unvermittelt in Abrahams Leben auf und macht ihm im stattlichen Alter von 75 so ein Versprechen. Er verspricht ihm nämlich ein Land und Nachkommen. Und wenn wir diese Geschichte verfolgen, dann merken wir, das klingt so ein bisschen wie das, was ganz am Anfang da war. Gott hat den Menschen einen Garten gegeben, ein Land, und er hat ihnen den Auftrag gegeben, sich zu vermehren. Und das ist das, was jetzt mit Abraham nochmal passiert. Und es gibt aber noch einen Hinweis darauf, dass Gott hier anfängt, zurückzugehen zu seiner perfekten Schöpfung am Anfang, dass das sein Plan ist. Und zwar haben wir zwischen Kapitel 3, wo der Sündenfall stattgefunden hat, und Kapitel 12, wo er jetzt zu Abraham spricht, kommt fünfmal das Wort Fluch vor in der Bibel. Das sind die schlechten Konsequenzen, die durch das Chaos in die Welt gekommen sind. Und in diesem Text, den wir eben gehört haben, kommt fünfmal das Wort Segen vor. Und das bedeutet, dass Gott hier ein Gegenprogramm zum Chaos der Welt startet. Er möchte die Welt wiederherstellen. Und Gott entscheidet sich, das nicht alleine zu machen, sondern er möchte Menschen daran beteiligen. Das heißt, er spricht jetzt zum Abraham und sagt, hey, ich möchte, dass durch dich meine Schöpfung wiederhergestellt wird. Ich möchte, dass nicht nur du gesegnet wirst, sondern dass du ein Segen bist für die gesamte Welt. Und ich möchte, dass du mitmachst mein Schöpfungsprojekt wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber im Verlauf der Geschichte entdecken wir, dass es Abraham gar nicht so leicht fällt, Gott zu vertrauen. Gott verspricht ihm nämlich später in der Geschichte einen Sohn. Und Abraham ist schon über 75 und er hat keine Kinder. Und Abraham denkt, ja, das funktioniert ja nicht. Ich mache Gott einen Gegenvorschlag. Ich habe da so einen Knecht, den Eliezer. Der kann mein Erbe werden, mit dem kann Gott seine Geschichte schreiben. Aber Gott sagt, nee, es wird wirklich dein Sohn sein. Und dann steht, Abraham glaubte Gott. Beeindruckend. Nur direkt im nächsten Kapitel sehen wir dann, wie Abraham und seine Frau ihre eigene Methode anwenden, um zum Ziel zu kommen. Also sie nutzen ihre reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten. Und Abraham schläft mit der Magd von der Sarah und zeugt so einen Sohn, den Ismael. Dann kommt Gott und sagt, hey Abraham, du wirst einen Sohn haben und durch den werde ich die Welt segnen. Und dann sagt der Abraham im Prinzip, Gott, du hast doch keine Ahnung von Biologie. Das funktioniert so nicht. Ich weiß, wie das geht mit der Fortpflanzung. Wir haben es auch probiert, hier ist der Ismael, nimm doch den. Und dann sagt Gott, nee, es wird dein eigener Sohn sein. Und wenn man diese Geschichte liest, denkt man, wo ist denn jetzt der Glaube hin, den Abraham eben noch hatte? Und Gott sagt, also ich habe das nicht so gemeint, es wird ein eigener Sohn sein und der wird dann schlussendlich auch geboren. Und über so einen Zeitraum von 25 Jahren, weil der Sohn wird erst im Alter von 100 Jahren geboren, also 100 Jahre ist dann der Abraham alt, um das klarzustellen, im Laufe dieser 25 Jahre macht Abraham mehr und mehr Erfahrungen mit Gott und sein Vertrauen zu Gott wächst. Aber es ist ein Auf und Ab mit vielen Zweifeln. Und wir entdecken einen sehr, sehr menschlichen Abraham, der viele Fehler macht. Und man muss sich immer wieder fragen als Leser, ob das noch was wird mit dem Versprechen Gottes? Ob das noch was wird, dass wir wieder hier zum Anfang der Schöpfung zurückkommen, dass die Welt wirklich wiederhergestellt wird mit so einem Vollpfosten? Vielleicht kommt dir dieses Zweifeln auch bekannt vor. Also ich muss sagen, dass mir genau die gleichen Alternativen zu Gottes Weg eingefallen wären wie dem Abraham. Und wenn wir ehrlich sind, ist es doch oft so, dass unsere eigenen Abkürzungen viel verlockender sind als Gottes längeren Wege. Und wenn wir mit unseren eigenen Methoden den Erfolg garantieren können, macht es doch Sinn, oder? Schlussendlich ist es so, dass Abrahams Familie wächst. Sie müssen wegen der Hungersnot nach Ägypten. Dort werden sie so zahlreich als Volk, dass der Pharao sie versklavt, weil sie eine Bedrohung sind. Und dann rettet sie Gott, ich fasse jetzt kurz zusammen, und bringt sie aus Ägypten raus. Und dann stehen sie am Meer, die ägyptische Armee ist hinter ihnen, sie sind eingekesselt und Gott tut ein Wunder und sie können durchs Meer durchziehen. Und die Armee geht hinter ihnen her und wird im Meer, ersäuft dann im Meer. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Und dann kommt das Volk zum Berg Sinai, wo Gott jetzt nochmal einen Bund mit ihnen schließt. Und da hören wir jetzt, wie der klingt.
Der Bund mit dem Volk. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, richte den Nachkommen Jakobs, der Israeliten, Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen aus seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein.
Hier beginnt dieser Bundesschluss wieder mit der Vorgeschichte. Und zwar sagt Gott, ich habe euch gerettet. Ich habe das schon für euch gemacht. Und dann kommt eine ganz klare Berufung. Und zwar sagt er, das Volk soll, sie sollen Könige und Priester sein. Sie haben also einen königlichen Auftrag, den hatte Adam schon. Er sollte über die Schöpfung herrschen und zwar im positiven Sinne, dass er Verantwortung übernimmt und sich um sie kümmert. Und sie haben noch den Auftrag, Priester zu sein. Priester sind Leute, die zwischen Gott und den Menschen vermitteln. Und das war der Auftrag vom Volk. Sie sollten dazu beitragen, dass alle Menschen wieder in Berührung mit Gott kommen können. Und quasi während Gott diesen Bund mit dem Volk schließt, brechen sie den Bund. Und zwar machen sie sich ein goldenes Kalb und sagen, das ist der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Also eben haben sie noch mit eigenen Augen ein Wunder erlebt, wie Gott sie rettet. Und dann schreiben sie das nicht Gott zu, sondern sie schreiben es diesem goldenen Kalb zu, was sie sich machen. Sie machen also genau das, was Gott verhindern will durch den Bund. Sie machen wieder etwas anderes an die Stelle von Gott. Es ist wie ein zweiter Sündenfall, der hier passiert. Und wieder ist diese Wiederherstellung der Schöpfung, die Gott uns eigentlich geben will, worum es geht, ist jetzt wieder gefährdet. Und diese Geschichte mit dem Kalb, die hat mich an einen jungen Mann erinnert, den ich in meinem Zivi in Spanien getroffen habe. Der hatte ein Auge verloren und hatte ein bisschen entstelltes Gesicht, einige Narben. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn passiert? Er hat mir gesagt, er hat einen Motorradunfall gehabt, bei dem er eigentlich hätte tot sein müssen. Ich glaube, er ist gegen einen Baum gefahren oder so. Aber es hatte nur sein Auge getroffen und ein paar Narben im Gesicht und sonst hat er es heil überlebt. Und ich war echt gespannt von ihm zu hören, wie er das jetzt bewertet, welche Schlussfolgerungen er aus diesem Erlebnis zieht, wie er jetzt über sein Leben denkt, ob er anders über sein Leben denkt als vorher. Aber er hat gesagt, es war einfach ein glücklicher Zufall. Und er hat null Konsequenzen daraus gezogen. Er hat genauso weitergelebt wie vorher. Das war irgendwie, ist halt passiert, habe ich halt Glück gehabt. Und für mich war es so klar, dass irgendwie, ich dachte, Mann, Gott hat ihn bewahrt. Der hat Gott unglaublich viel zu verdanken. Er hat eine zweite Chance bekommen. Aber er hat es einfach dem Zufall zugeschrieben. Vielleicht ist es nicht so absurd, wie sich so ein goldenes Kalb zu machen. Aber wenn es wirklich Gott war, der ihn bewahrt hat, dann war es vom Prinzip her nicht so anders wie beim Volk Israel, die Gott gerettet hat. Und dann haben sie gesagt, nee, das war gar nicht Gott, sondern es war dieses Kalb, was wir uns gemacht haben. Also jetzt ist wieder diese Geschichte gefährdet. Wir fragen uns, wird das noch was mit Gottes Versprechen? Wird das noch was mit Gottes Plan? Die Geschichte geht weiter. Gott reagiert sehr gnädig mit dem Volk. Und nach einer Zeit der Anarchie schenkt er ihnen dann einen König, mit dem er jetzt wieder einen Bund schließt. Und jetzt haben wir den letzten Bundesschluss.
Der Bund mit David. Darum sollst du jetzt meinem Diener David ausrichten. So spricht der Herr, der Allmächtige. Ich habe dich zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht, als du noch draußen aus dem Feld die Schafe gehütet hast. Ich bin mit dir gewesen, was immer du unternommen hast, und habe alle deine Feinde vernichtet. Und ich habe deinen Namen berühmt gemacht. Er gehört zu den Namen der Großen auf Erden. Meinem Volk Israel werde ich eine Heimat geben, einen sicheren Ort, an dem ihm nichts geschieht. Es wird sein Land sein, in dem feindliche Völker es nicht mehr unterdrücken dürfen, wie es bisher der Fall war, seit der Zeit, in der ich Richter ernannte, die über mein Volk herrschen sollten. Und ich will dich vor allen deinen Feinden beschützen. Und nun kündigt der Herr dir an, dass er dir ein Haus bauen wird. Denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für mich, für meinen Namen, ein Haus bauen. Und ich werde seiner Herrschaft für immer Bestand geben.
Das ist jetzt der dritte wichtige Bund in dieser Bundesgeschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Und er beinhaltet wieder das Versprechen von einem Land und von Nachkommen. Also es geht immer noch darum, dass Gott diesen Bund schließt, weil er sagt, ich möchte meine kaputte Schöpfung wieder zum Ursprung, zum Anfang zurückbringen. Aber weil das Volk versagt hat, setzt er jetzt eine Königsdynastie ein, die dem Volk helfen soll, den Bund zu halten, damit das Volk wiederum der Menschheit hilft, die kaputte Schöpfung wiederherzustellen. Ja? Also die Menschheit schafft es nicht, dann soll es das Volk der Menschheit helfen, dann schafft es das Volk nicht, dann soll dieser König dem Volk helfen. Es ist so verschachtelt. Und wir merken hier, dass Gott immer mit Menschen arbeitet, aber es wird zunehmend enger. Also am Anfang arbeitet er mit der ganzen Menschheit, dann arbeitet er mit einem Volk, jetzt ist es mit einer Königsfamilie. Und die Frage, die wir jetzt haben, ist, funktioniert das jetzt mit diesem König? Und am Anfang sieht es sehr gut aus. Der David ist wirklich ein guter König. Aber auch hier geht es dann den Bach runter. Denn David bleibt eines Tages zu Hause in seinem Palast, statt mit seinem Heer an der Front zu sein, die kämpfen. Und dann sieht er von seinem Palast aus eine Frau, die gerade nackt badet. Das Problem ist nicht der erste Blick, aber das Problem ist dann der zweite Blick, den er ihr zuwirft. Und dann holt er diese Frau, die heißt Bathseba, zu sich und schwängert sie. Weil sie jetzt schwanger ist, droht die Affäre aufzufliegen. Und David holt ihren Mann, den Uriah, von der Front zurück, damit er dann mit ihr schläft und man sagen kann, okay, das Kind ist von den beiden. Aber dieser Uriah, der weigert sich, im Komfort von seinem Haus zu schlafen, während seine Kameraden an der Front sind, in Zelten. Und als nichts hilft, schickt der David ihn dann mit seinem eigenen Todesurteil zurück an die Front und er lässt ihn da absichtlich isolieren und er kommt dann um. In diesem Moment geht es David weder um Gott, noch um sein Volk, über das er regiert, noch um seine eigene Familie, sondern nur um sein eigenes Glück in einer skandalösen Affäre. Das ist also der König, mit dem alles wieder besser werden soll? Wohl kaum. Und bei den Nachkommen von David sieht es da nicht besser aus. Ihm werden ja hier Nachkommen versprochen, die auch Könige sein sollen. Sein Salomo hat noch größeres Problem mit Frauen. Und alle Könige danach wenden sich von Gott ab, sind viel schlimmer. Das Reich wird geteilt und schlussendlich werden die besiegt und das Volk wird verschleppt. Und von den Versprechen Gottes, vom Land und von den Nachkommen, ist nicht mehr viel übrig. Ist eine traurige Geschichte, oder? Alle haben so eine hohe Berufung. Sie sollen die Welt wieder zum perfekten Anfang zurückbringen. Abraham soll ein Segensbringer sein. Das Volk soll Könige und Priester sein. David soll ein selbstloser König sein. Und sie versagen alle auf ganzer Linie. Die Lösung des Problems wird selbst zum Problem. Die Rettungsaktion für Gottes Schöpfung braucht selbst wieder eine Rettungsaktion. Und die Hoffnungsträger für die Welt werden zur Hiobsbotschaft für die Welt. Mit all diesen Leuten schließt Gott einen Bund, aber sie sind nicht in der Lage, den Bund zu halten. Und das Problem ist nie Gottes Seite, sondern es ist immer die menschliche Seite des Bundes. Es sind immer wir. Ja, wir wollen selbst bestimmen, was gut und böse ist, wie Adam. Wir versuchen auf unseren eigenen krummen Wegen Dinge herbeizuführen und Erfolg zu haben, wie Abraham. Wir schreiben Ereignisse, wo wir gerettet wurden oder Glück hatten, allem anderen zu, außer Gott, wie das Volk Israel. Und wir suchen unser Glück in rein egoistischen, rücksichtslosen und ungesunden Beziehungen wie David. Aber wenn die Bundesbeziehung zu Gott die Wurzel aller Probleme ist und wir Menschen nicht in der Lage sind, den Bund zu halten, gibt es überhaupt noch Hoffnung für die Welt? Und was ist mit Gottes Versprechen? Gelten die nur, wenn wir unseren Teil einhalten? Es gibt eine Geschichte, die uns diese Fragen beantwortet. Und zwar ist es die Geschichte, wo Gott diesen Bundesschluss, von dem wir gehört haben, mit Abraham vollzieht. Wir haben nämlich nur einen Teil dieser Geschichte gelesen. Gott macht Abraham nämlich diese großen Versprechen und Abraham sagte, woher kann ich denn wissen, dass es wirklich passieren wird? Woher kann ich denn, was ist denn die Garantie, die du mir gibst? Und dann passiert Folgendes. Gott sagt zum Abraham, nimm ein paar Tiere und schneide die durch, zerteile die in zwei Hälften und ordne die jetzt rechts und links an, sodass man in der Mitte durchgehen kann. Und dann schläft Abraham ein und dann sieht er, wie Gott in Form eines Feuers durch die Mitte von diesen Tieren durchgeht. Und wenn wir im 21. Jahrhundert diese Geschichte lesen, dann verstehen wir Bahnhof. Super weird. Was in aller Welt soll das? Aber die Leute damals, die wussten genau, was das heißt. Und zwar hat man damals so einen Bund geschlossen. Man hat diese Tiere genommen, durchgeschnitten, rechts und links angeordnet. Und dann sind beide Vertragspartner, die einen Bund miteinander geschlossen haben, durch die Mitte durchgegangen. Und es war wie dieses Gelübde. Es war ein Schwur. Man hat dadurch ausgedrückt, wenn wir nicht den Bund einhalten, wenn wir nicht die Verantwortung übernehmen, wenn wir nicht die Bedingungen einhalten, die Teil dieser Abmachung sind, die Teil von diesem Bund sind, dann soll es uns so gehen wie diesen Tieren, die wir gerade umgebracht haben. Es war ein Selbstverfluchungsschwur für den Fall, dass eine der Seiten den Bund nicht hält. Und damit wurde dieser Bund dann rechtskräftig und gültig. Und jetzt ist es schon ultra krass, dass Gott schwört und sagt, wenn ich meinen Teil des Bundes nicht halte, dann werde ich verflucht sein. Das hätte Gott eigentlich nicht nötig. Gott hält immer seine Versprechen. Aber es ist ja noch viel krasser. Denn Gott geht durch, aber der Abraham geht ja gar nicht durch. Normalerweise gehen immer beide Vertragspartner durch die Mitte durch, aber in diesem Fall geht nur Gott alleine durch die Mitte durch. Was heißt das? Gott alleine nimmt den Schwur auf sich. Er sagt, nicht nur soll ich verflucht sein, wenn ich meinen Teil des Bundes nicht einhalte, sondern ich werde auch verflucht sein, wenn du deinen Teil des Bundes nicht einhältst, Abraham. Ich werde selbst dafür gerade stehen, wenn du versagst. Ich werde lieber selbst verflucht werden, selbst umkommen, selbst in Stücke zerrissen werden, als dass ich diesen Bund mit dir aufgebe. Und weißt du was? Gott hat es nicht nur versprochen, er hat es auch gemacht. Jahrhunderte später wird Gott ein Mensch in Jesus und er stirbt, indem er an ein Kreuz genagelt wird. Er nimmt den Fluch auf sich, er wird durchbohrt, er wird zerstört, er wird umgebracht. Aber nicht, weil er seinen Bund nicht gehalten hätte, nein, sondern er wird umgebracht, weil wir seinen Bund nicht gehalten haben. Und Jesus nimmt nicht nur die Konsequenzen für unsere Untreue, für unser Versagen und das Versagen der ganzen Menschen in dieser Geschichte auf sich, sondern erfüllt auch die Berufung, die Teil des Bundes war. Jesus erfüllt die Berufung Abrahams, die Berufung vom Volk, die Berufung von David. Er ist der perfekte König, er ist der perfekte Adam, der perfekte Abraham, das perfekte Volk Gottes, der perfekte König David. Er ist so selbstlos, wie ein König sein sollte. Er ist so verantwortungsvoll. Er setzt sich so ein für die Welt. Und damit beginnt die Erneuerung der Schöpfung mit Jesus. Er ist der erste Schritt zurück zu diesem perfekten Anfang, hier am Kreuz, wo das passiert. Durch Jesus können wir wieder in eine Bundesbeziehung treten, ohne dass wir überfordert werden. Die Bibel nennt das einen neuen Bund. Und durch Jesus können wir sicher sein, dass Gott seine Versprechen einhalten wird, auch wenn wir unsere nicht einhalten können. Und wir können uns aufgrund von Jesus auf diese neue Schöpfung freuen und Teil davon haben. Durch Jesus geht Gottes Plan völlig auf.